Deutschlandfunk, Kultur heute.
Schulter an Schulter, Seite an Seite, links die Geigen, dann die Bratschen, rechts die Celli, hinten die Blasinstrumente, das Schlagwerk und nicht zu vergessen Kontrabässe, Harfe und ein Klavier vielleicht. Mit einem großen Symphonieorchester ist die Bühne, ist der Orchestergraben gut gefüllt. Da ist wahrlich kein Platz für anderthalb oder auch zwei Meter Mindestabstand zwischen den Musizierenden, um das Virus an der Ausbreitung zu hindern. Bis Ende August sind Großveranstaltungen in Deutschland ohnehin untersagt. Berlins Kultursenator Klaus Lederer sagte sogar kurz in einem Interview mit dem Tagesspiegel, man brauche keine besonderen hellseherischen Fähigkeiten. Im September oder Oktober würden wir kein voll besetztes Orchester auf der Bühne oder im Graben erleben. Ich möchte jetzt mit Gerald Mertens, dem Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, über die Konsequenzen der Einschränkungen und die vorerst nicht absehbaren Lockerungen für den Veranstaltungsbetrieb sprechen. Guten Tag, Herr Mertens.
Guten Tag.
Ja, zum 39. Mal konzertierte gestern Abend der Pianist Igor Levit im Netz. Er allein vor dem Smartphone mit seiner ganz persönlichen Musikauswahl für ein Riesenpublikum, das ihm allabendlich da via Twitter zuschaut. Erleben wir derzeit die große Zeit der Solomusik oder gehen Sie auch davon aus, dass wir lange Zeit keine Orchesterkonzerte bzw. Konzerte mit Orchesterbeteiligung erleben werden?
Also was die Aufführung im Moment betrifft, in der Tat erleben wir nicht nur die Solomusik, sondern eben auch das Internetstreaming, was ja in den letzten fünf, sechs Wochen eine große Entwicklung erfahren hat. Sei es, dass aus der Konserve gestreamt wurde oder sei es, dass eben wie Igor Levit oder auch andere Künstlerinnen und Künstler eben live performen. Aber das Entscheidende ist dann doch, wir wollen zurück in den Konzertsaal, wir wollen wieder im Publikum sitzen, wir wollen wieder die Bühne erleben. Und da in der Tat muss man wohl ein paar Abstriche machen. Also in dieser Saison bis zur Sommerpause wird sich nichts mehr bewegen. Das ist, denke ich mal, offensichtlich. Festspiele sind jetzt ja auch abgesagt für den Sommer. Einige sind noch offen. Also Schleswig-Holstein hat schon, Mecklenburg-Vorpommern hat noch nicht. Und das macht natürlich Sorge auch für die Betroffenen, sowohl für die Orchester als auch für die Solisten. Und im Moment sind wir quasi in so einer Situation zwischen auf der einen Seite Absage und Shutdown, auf der anderen Seite, wann kommen bei uns die Lockerungen? Also genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns im Moment.
Und eigentlich ist es ja jetzt gerade die Zeit, in der die Orchester und auch die Opernhäuser ihre Spielpläne für die neue Saison vorstellen. Man braucht ja in der Klassikbranche doch durchaus viel Vorlauf. Da plant man ja Jahre im Voraus. Also müssen aus heutiger Sicht eigentlich alle Veranstalter ihre bereits verabredeten Spielpläne über den Haufen werfen?
Also im Moment beobachte ich, dass eigentlich alle Veranstalter, die jetzt im August oder im September wieder beginnen, sagen, okay, wir haben das geplant, wie Sie sagen, eben auch schon lange im Voraus, da steht eigentlich alles fest. Wir gehen im Moment davon aus, dass das so passieren kann. Und wenn wir dann im August oder im September, also eine gewisse Zeit vor der offiziellen Eröffnung, merken, das wird so nicht funktionieren, einfach weil die Auflagen noch zu groß sind oder weil es eben Allgemeinverfügungen der öffentlichen Hand gibt, dann wird man umplanen müssen. Nach meiner Beobachtung haben aber viele Orchester noch nicht den Plan B, sondern die sagen sich, dann machen wir genau das, was wir auch ansonsten machen würden, wenn ein Solist erkrankt oder wenn wir eine kurzfristige Programmänderung machen müssten. Also ich sehe noch nicht, dass mehrere Häuser schon den Plan B in der Tasche haben, aber so die ersten internen Vorbereitungen und Überlegungen gibt es schon. Also bis hin zu, kann man auf der Bühne eines Konzertsaals Plexiglasschilder aufbauen, also nicht nur für die Akustik, das ist ja das, was man schon kennt, sondern auch um eben Übertragung von Aerosolen, also das Virus wird ja wohl offenbar durch die Luft übertragen, auch zu minimieren, also das Risiko nicht nur beim Publikum zu minimieren, sondern gerade auch für die Ausübenden auf der Bühne.
Sie haben jetzt gerade schon Plexiglasscheiben auf der Bühne angesprochen. Was wird da noch so diskutiert? Also ob man Werke höchstens für Kammerorchester oder womöglich sogar in bearbeiteten Fassungen für kleinere Besetzungen spielt, sind das auch Überlegungen?
In der Tat, also wenn man es ganz runterbricht, muss man eigentlich sagen, Bläser und Sänger haben im Moment eher die längere Warteschleife und Streicher und alle Instrumentalisten, die letztlich mit Mundschutz spielen könnten, sind vielleicht früher wieder dran und auch kleinere Ensembles vor großen Ensembles und eventuell auch Open Air vor geschlossenen Räumen. Ich glaube, diese Matrix bringt so das Szenario ganz gut auf die Tagesordnung, wo man jetzt eigentlich planen muss und wo man man auch weiterdenken kann. Es gibt ja andere Länder, die schon etwas weiter sind. Aus Dänemark ist heute bekannt geworden, dass man schon wieder Veranstaltungen mittelfristig bis zu 500 Personen zulassen will. Es gibt andere Veranstaltungen im Land Brandenburg, also beispielsweise Taufen, die dann zu 20 Personen schon wieder zugelassen werden. Also es ist davon auszugehen, dass es bei der Personenzahl in den nächsten Wochen noch gewisse Öffnungen nach oben geben wird für das Publikum. Da kann man auch natürlich leichter mit Mundschutz arbeiten und auch mit vermehrtem Einlasspersonal. Aber bei den Musikern und Musikern auf der Bühne wird es auch meiner Einschätzung von kleineren zu größeren Formationen gehen und dann auch von Streichern zu mehr Bläsern in der Perspektive.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Musikerinnen und Musiker mit Blasinstrumenten bzw. Sängerinnen und Sänger besondere Gefahrenträger auf der Bühne. Kann man das so sagen?
Also Gefahrenträger bei Musikern ist ein schwieriges Wort, aber im Terminus der Virusausbreitung sicherlich. Es gibt ja auch die ersten Untersuchungen und auch Belege aus den USA, wo eben nachgewiesen wurde, dass ein Chor, der noch in der Anfangszeit der Infektion gesungen hat, in großem Maß erkrankt ist. Also 80% der Sängerinnen und Sänger sind erkrankt. So einen Fall gibt es sogar auch in Berlin, in einem Kammerchor. Also das ist schon hoch ansteckend und gerade im Chorgesang ist offenbar die Ausbreitung sehr viel größer als im normalen Leben.
Nun sorgen wir uns alle um die körperliche Gesundheit, aber auch die psychische Gesundheit wird durchaus in Mitleidenschaft gezogen. Darüber werden wir in dieser Sendung auch noch berichten. Wie steht es jetzt um die Musiker, die ja Homeoffice nur bedingt machen können? Also jetzt alle lange Zeit zu Hause solo proben und üben, schlägt es denen aufs Gemüt? Ist das etwas, worum man sich auch kümmern muss?
Also wir haben das schon versucht, vor 2-3 Wochen mit einem entsprechenden Leitfaden zu unterfüttern, also den regelmäßigen Tagesablauf, einfach auch mal spazieren gehen, dann aber auch wieder üben, also sich wirklich versuchen, weiter fit zu halten. Musiker sind ja letztlich auch Leistungssportler, die ihre Qualifikation auf dem Instrument weiter aufrechterhalten müssen. Und da bedarf es dann auch einer gewissen Regelmäßigkeit. Aber man kann eben auch sich kreativ mit neuem Repertoire, Stücke, die man schon immer mal spielen wollte, oder auch altes Repertoire, Opernrepertoire insbesondere, wo man sagt, Mensch, das könnte ich eigentlich mal wieder aufgreifen, weil es kommt in der nächsten Spielzeit auf den Spielplan. Also da muss man einfach kreativ sein und versuchen, diese Phase zu überwinden. Und es gibt natürlich auch eine vermehrte Online-Zusammenarbeit. Da gibt es ja auch App-Entwicklungen, wie Musiker online Streichquartett spielen können. Das ist ganz beeindruckend, kann nie das Live-Zusammenspiel in einem Raum ersetzen. Aber da gibt es eine ganze Menge von Innovationen im Moment.
In der Regel sitzen ja auch, wenn die Orchesterbühnen voll sind, sitzen ja dann doch noch mehr Menschen im Publikum als auf der Bühne. Dementsprechend, zumindest habe ich so den Eindruck, wird derzeit intensiver beklagt, was diese ganzen ausbleibenden Kulturveranstaltungen für das Publikum bedeuten als für die Künstlerinnen und Künstler. Teilen Sie diese Beobachtung? Muss man mehr Aufmerksamkeit für die Kulturschaffenden wecken?
Also ich denke, dass die aktuelle Krise einfach mal zeigt, wie fragil unser Kulturleben ist. Gerade das Thema der Freischaffenden, die ja wirklich von heute auf morgen in ein tiefes Loch gefallen sind, denen geht es ja noch schlechter als den Orchestern und den Sängerinnen und Sängern. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Aber ich glaube, nach der Krise wird man auch über das gesamte Musikleben und das Kulturleben und auch die Arbeitssituation, die Vergütungssituation noch mal anders diskutieren müssen, wie man auch Freischaffende etwas besser doch bezahlen kann und wie man auch ein besseres Netzwerk dort schaffen kann, wie auch Konzerthäuser vielleicht auch mehr freie Ensembles und Freischaffende auftreten lassen müssen. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge auch in der Diskussion noch zu bewältigen.
Also auch diese Krise schärft in diesem Fall den Blick für die neuralgischen Punkte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die Frage ist, ob wir die Solidarität, die wir im Moment spüren, wo also auch Orchester große Aktionen gemacht haben, um freischaffenden Kolleginnen und Kollegen zu helfen, wie wir diese Solidarität, die wir im Moment spüren, wie wir die auch nach der Krise, nach deren Bewältigung dann in praktisches Handeln umsetzen können.
Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.